Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserer neuen Folge im Februar 2026. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Ahrens.
Der Winter hat uns nicht ganz überraschend kalte Wochen gebracht. Das ist dann immer der Zeitpunkt, zu dem die Öffentlichkeit über die Gasversorgung diskutiert. Und über die Preise, die im Laufe des Januars an den europäischen Gashandelsmärkten um rund 50% gestiegen sind. Und dann hören wir auch noch, dass es politische Debatten über die neuen Abhängigkeiten gibt, die wir in Europa anzugehen haben. Es ist also mal wieder zu vieles im Fluss und ungewiss im Gasmarkt. Stehen wir wieder vor einer Krise, Herr Möhring?
Erdgas ist eine Global Commodity, also eine weltweit gehandelte Massenware. Sie unterliegt globalen Marktschwankungen, das ist also eigentlich völlig normal. Und jetzt ist, wie Sie sagen, Winter. In den USA hat das dazu geführt, dass sich die Großhandelspreise in wenigen Tagen verdoppelt haben. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Europa als großen Käufer von LNG aus den USA. Also zusätzlich zu den auch hier winterbedingten Preisschwankungen. Klar ist auch, die Zeiten haben sich geändert. Wir sind viel stärker Teil des globalen Gasmarktes. Neue Realitäten schlagen durch. Ja? Der US-Markt ist maßgeblicher durch das ganze LNG, als wir es vielleicht bislang geglaubt haben. Und sich einfach auf den Zaun zu setzen und zuzuschauen, ist keine gute Idee. Also weder für Gashändler, aber meiner Ansicht nach auch keine gute Idee für die Politik. Und es gibt eine Menge geopolitischer Themen, die diesen Markt beeinflussen. Das müssen wir auch sehen. In Deutschland müssen wir uns sehr ernste Gedanken machen, wie wir uns dieser Thematik stellen. Erst recht, seit wir unsere Erdgasbezüge in großem Umfang auf LNG von den Weltmärkten umgestellt haben. Es geht schlicht darum, dass wir jederzeit genug Erdgas und das zu fairen Preisen haben. Das ist das Ziel.
Aber wir wollen noch raus aus Erdgas, hin zu den Erneuerbaren. Das absehbare Ende russischer Gaslieferung und denkbare neue Abhängigkeiten vom amerikanischen LNG zeigen doch, dass der Erdgasausstieg nicht nur unter Klimagesichtspunkten, sondern eigentlich auch politisch eine kluge Richtung ist. Oder übersehe ich was?
Naja, also halten wir erstmal fest, dass die Rolle von Erdgas in Europa bzw. in Deutschland kleiner werden wird. Ja? Das ändert aber nichts daran, dass der Ausstieg aus der Erdgasnutzung noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Und in dieser Übergangsphase, das ist wichtig, in dieser Übergangsphase benötigen wir eine sichere, bezahlbare Gasversorgung. Nur zur Einordnung, der Anteil von Erdgas am deutschen Endenergieverbrauch, der ist weiterhin oberhalb von 25%. Und wenn man berücksichtigt, dass die Erdgaspreise häufig auch die Strompreise beeinflussen, dann belegt das, dass wir den Übergang auch aus der Erdgasperspektive strategisch angehen müssen. Und da habe ich Geopolitik und Sicherheitsfragen, die habe ich noch nicht mal adressiert. Ja? Und auch die Tatsache, dass die EU im Januar endgültig festgelegt hat, dass aus Russland ab Ende 27 gar kein Gas mehr bezogen wird, das erfordert echte Aufmerksamkeit. Denn nur zur Erinnerung, der russische Anteil von Gas innerhalb der EU liegt weiterhin bei mehr als 10%. Ja, auch wenn das jetzt mittlerweile zunehmend als LNG kommt.
Aber Sie können doch nicht sagen, dass wir in Deutschland nicht strategisch vorgehen. Also der Bau der LNG-Infrastruktur in Norddeutschland ist doch ein Musterbeispiel für Strategie und deren Umsetzung.
Ja, gelungene Umsetzung einer notwendigen Strategie sehe ich genauso. Wir sichern uns damit die Fähigkeit, LNG in ausreichenden Mengen zu erhalten. Und diese LNG-Terminals ermöglichen uns eine neue Normalität bezüglich der Erdgasquellen nach dem Ende der russischen Belieferung. Prima. Aber Terminals oder Leitungen alleine verschaffen einem keine Erdgasmoleküle. Ja? Auch dieser Frage muss ich mich strategisch stellen.
In dem Kontext mal ganz handfest. Kommen wir über den Winter? Was ist denn mit den Gasspeichern? Wie ich höre, sind die ja viel zu wenig gefüllt. Ende Januar weniger als ein Drittel. Wird es doch nun knapp?
Meine Perspektive, ja, wir kommen über den Winter. Auch wenn man sich mehr Erdgas in den Speichern wünschen würde, ganz klar. Es gibt große LNG-Kapazitäten, auf die wir hier in Deutschland zugreifen können. Nicht nur aus Deutschland, auch aus den anderen Ländern wie Niederlanden, Belgien, Nordfrankreich. Aber wichtig, es kann teuer werden. Erst recht, wenn es noch einmal länger kalt bleibt in diesem Winter. Und das belegen auch die ja zwischenzeitlich erheblich gestiegenen Preise.
Da wird ja nun nach strategischen Gasspeichern für Deutschland gerufen. Hilfreich? Zu teuer?
volle Speicher zu Beginn des Winters schaffen Vertrauen bei den Verbrauchern, ganz klar. Strategische Speicher als eiserne Reserve, zum Beispiel für den Fall, dass große Pipelines zum Beispiel aus Norwegen ausfallen oder LNG-Probleme entstehen oder der Winter zu kalt ist. Ja, also ganz ehrlich, persönlich war ich in der Vergangenheit immer sehr skeptisch in dem Kontext. Marktkräfte haben das eigentlich historisch immer gelöst, ohne hohe Kosten einer Speicherreserve für Verbraucher auszulösen. Aber wir müssen natürlich jetzt auch berücksichtigen, dass sich seit der Gaskrise 2022 die Gasversorgungssituation insgesamt für Deutschland geändert hat. Ja, wir sind jetzt zu mehr als 50% auf LNG angewiesen. Ja, und auch das Erdgas, das wir aus den Niederlanden und Belgien beziehen, ist ja originär in erster Linie durchgeleitetes LNG. Und Pipeline-Gas aus Norwegen ist bereits am Anschlag. Zusätzliches Pipeline-Gas steht uns damit nicht zur Verfügung. Und das müssen wir einfach berücksichtigen.
Aber Fakt ist doch, dass die Speicher jetzt mitten im kalten Winter nur noch ein Drittel voll sind. Ist das nicht ein Handlungsauftrag?
Wenn Märkte wegen fehlender Preisanreize die Speicherbefüllung strukturell nicht mehr gewährleisten, dann muss man sich das sehr ernsthaft anschauen. Und wir hatten hier schon zu Beginn des Winters relativ wenig Gas in den Speichern. Aufgrund der staatlichen Eingriffe in die Speicherbefüllung, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass wir ein strukturelles Marktproblem haben oder ob nicht die regulierte Speicherbefüllung vielleicht die falschen Marktanreize gesetzt hat. Also wenn wir das diskutieren wollen mit der Gasspeicherreserve, meiner Ansicht nach Analyse first. Ja, denn am Ende muss das alles der Verbraucher bezahlen. Und vielleicht als weiteres Element für die Diskussion: Das Vereinigte Königreich, nach Deutschland der zweitgrößte Gasmarkt in Europa, hat im Vergleich zu Deutschland kaum Gasspeicher. Ja? Dort wird auf Versorgung über Pipelines und LNG und funktionierende Märkte auch im Winter vertraut. Und ich sage jetzt hier nicht, ganz wichtig, ich sage nicht, dass das die sinnvolle Lösung ist, aber es belegt, dass man sich diese Gemengelage wirklich sorgfältig anschauen muss.
Sie sprachen die gestiegenen Erdgaspreise an. Ist das der Beginn einer neuen Preisspirale nach oben oder nur eine Momentaufnahme? Ich dachte, die Preise gehen eher runter, weil viel LNG auf den Markt kommt, insbesondere eben aus den USA.
Ja, also die gestiegenen Preise, die wir jetzt erleben, die sind zunächst mal eine Momentaufnahme hier für den Winter. Was die Fundamentalentwicklung im Markt angeht, da sehen wir, dass zusätzliches LNG das globale Angebot erheblich erhöhen wird. Ja? Also einfach mal mit ein paar Zahlen. In 2025, da war der LNG-Markt rund 600 Milliarden Kubikmeter groß. Das sind immerhin 15% des weltweiten Erdgasbedarfs. Also das sind heute rund 4.000 Milliarden Kubikmeter. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Zahlen hier. Die Internationale Energieagentur erwartet rund 300 Milliarden Kubikmeter neue LNG-Exportkapazität weltweit zwischen 25 und 30 auf den Markt kommt. Also zurück, ne, 600 plus 300, da ist das LNG-Wachstum von 50%. Allein in 2025 sind Investitionsentscheidungen für annähernd 100 Milliarden Kubikmeter neue LNG-Exportanlagen getroffen worden. Und 90% davon übrigens in den USA. Alles große Zahlen für LNG, wenn auch im Kontext des globalen Gasbedarfs, ist das mal keine Revolution. Ja, das muss man auch feststellen.
Mehr Angebot, geringere Preise. Das ist doch eigentlich immer Ihre Argumentation. Also gut für die Verbraucher?
Ja, wenn es so einfach wäre, ja, ganz klar. Und der Blick auf die Forward Curve scheint das zu bestätigen. Also die Preise für Nordwesteuropa werden in den kommenden Jahren heute auf einem Niveau gesehen, das zwar immer noch 50% höher als vor der Gaskrise ist, aber eben auch nicht mehr. Ja? Diese Forward Curve beschreibt, nur zur Einordnung, Erwartungen der Händler für die Preise in der Zukunft. Und man kann auch Gas kaufen auf Basis dieser Forward Curve. Aber sie beschreibt eben nicht, was dann in Zukunft auch passiert. Und das ist für mich hier auch ein wichtiger Unterschied. Und warum sage ich das? Es gibt eine Menge Unsicherheiten. Globale Commodity, ich hatte es anfangs gesagt. Geopolitik, Projektumsetzung dieser LNG-Terminals, die Entwicklung des Gasbedarfs insgesamt, insbesondere in Asien. Dort wird weiteres industrielles Wachstum gesehen, aber auch ein Shift von Kohle zu Erdgas wird erwartet. Und wir müssen uns letztlich mit vielen weiteren losen Enden, zum Beispiel rund um US-LNG, befassen.
Bevor wir darauf eingehen, wie groß ist denn die Rolle der USA beim LNG überhaupt? Wird das nicht oft überzogen dargestellt?
Ja, also wie gesagt, die USA trägt gerade massiv zu dem LNG-Wachstum bei. In 2030 wird erwartet, dass rund ein Drittel der weltweiten LNG-Mengen aus den USA kommt. Ja? Und gemeinsam mit den Kataris haben diese beiden dann auch weit mehr als die Hälfte. Für Europa geht man grob von einem 40%-Anteil von US-LNG aus. Also die USA wird zentraler Energielieferant der Welt. Ja? Und Präsident Trump spricht in dem Kontext gerne von Energy Dominance.
Was sollen wir nun davon halten? Neue Abhängigkeiten, wohin man schaut?
Ich vermute, die ganz große Mehrheit ist bei den LNG-Lieferungen lieber von den Amerikanern abhängig als von den Russen. Fakt. Die Frage ist dennoch, ob nicht jede Form von Abhängigkeit problematisch ist. Aber meiner Ansicht nach ist es noch mehr als das. Die EU macht es sich selbst aktuell zusätzlich schwer bei den Erdgasimporten. EU-Regulierung zu Methanemissionen und zur Nachhaltigkeitsgesetzgebung, also Stichwort Lieferkettengesetz, das hat zu heftigen Antworten aus den USA geführt. Übrigens auch aus Katar, dem anderen großen LNG-Lieferanten. Und die Argumentation von den Lieferanten lautet, wenn die EU uns vorschreiben will, nach welchen Regelungen Erdgas produziert und geliefert wird, dann behalten diese Exporteure sich vor, nicht mehr oder weniger oder was auch immer in die EU zu liefern. Und würde das tatsächlich in die Tat umgesetzt, also dann verschöbe sich sicherlich einiges in der globalen Energiewelt. Woher bekommt dann die EU ihr Erdgas? Ja? Und ich will das auch gar nicht alarmistisch hier sehen. Man muss es einfach nur verstehen. Wichtig ist, dass wir Antworten haben. Einfach zu sagen, dass die USA doch ihre europäischen Marktpartner nicht im Regen stehen lassen werden, für mich wäre das nicht wirklich überzeugend. Also im Gegenteil, die EU muss sich fragen, ob sie mit der Einschätzung ihrer eigenen Marktmacht als Einkäufer nicht schief liegt. Ja? Denn nur dann kann man seinem Lieferanten etwas vorschreiben, wenn man Marktmacht hat. Ja? Also Augen auf, liebe EU, sowohl bei den Methanemissionen als auch bei dem Lieferkettengesetz.
Und die Deutsche Umwelthilfe hat im Januar beim BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Beschwerde unter anderem gegen den großen deutschen Gasimporteur Sefe wegen Verstößen gegen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eingereicht. Als Argument wurde auf die steigenden Schiefergasimporte aus den USA verwiesen, die gegen dieses Gesetz verstoßen. Bahnt sich hier ein Ende der LNG-Importe aus den USA an? Oder um es mit der DOH zu sagen, kein Fracking-Gas mehr aus den USA für Deutschland?
Naja, zunächst mal kennen wir ja die DUH-Strategie, immer schön den Druck hochhalten, Öffentlichkeit herstellen. Ich bin zunächst mal gespannt, wie ein solches Vorgehen von den USA beurteilt wird. Und in der Sache ist das dann in der Tat die andere Seite der Medaille, die wir hier gerade diskutiert haben, nicht? Also dieses ominöse Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kreiert besondere Verpflichtungen für die Importeure und die Importeure machen sich zu Recht erhebliche Sorgen über die Anwendung der neuen Gesetzgebung, ja, und die Auswirkungen auf die Märkte. Wie können sie solche gesetzlichen Verpflichtungen einhalten? Und wie gesagt, die Exporteure mögen daherkommen und sagen, dass sie die Anforderungen aus diesem Gesetz gar nicht einhalten wollen.
Und was passiert dann?
Die DUH macht sich mit ihrer Beschwerde diese Situation gerade zunutze und kreiert schlicht mehr Druck auf dem Kessel, würde ich mal sagen. Ob das rechtlich verfängt, ja, das beurteilen nachher andere. Aber eines bestätigt ist, dieses Gesetz führt zu Unsicherheiten bei allen Beteiligten und ein Gesetzgeber, also EU bzw. Deutschland, der zu 90% und mehr auf Erdgasimporte angewiesen ist, der muss sich fragen, ob er solche Verpflichtungen aussprechen kann oder sollte, ja.
Da wird doch aber dann die EU reagieren, oder nicht?
Wir werden sehen. Die EU erwägt ja auch, bestimmte Regelungen erst später anzuwenden oder bei den Methanemissionen gegebenenfalls abzuschwächen. Es bleibt die Frage, ob das die Situation nachhaltig verändert. Die EU, Deutschland, wir sind auf offene Gasmärkte angewiesen. Ja, also inwieweit da Powerplay zwischen der EU und den USA gespielt wird, wir dürfen gespannt sein. Leider muss man einfach sagen, leider geht das möglicherweise zu Lasten der Marktakteure und der Verbraucher. Und wenn ich jetzt einfach mal das um einen anderen Aspekt erweitern darf, diese Diskussion. Also Frau Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, hat im ZDF gesagt, wir sollten überdenken, ob wir tatsächlich so viel LNG aus den USA kaufen sollen und uns dadurch in Abhängigkeiten begeben. Ja, und sie hat das gesagt im Kontext all der Drohungen aus den USA im Zusammenhang mit Grönland. Ja. Und ganz ehrlich, ich verstehe ja auch noch ihren politischen Hintergrund für so ein Statement.
Wie bitte? Sollen wir die Importe beenden?
Jedenfalls wurde das dann in diese Richtung formuliert. Und da müssen wir dann natürlich auch einen Reality-Check machen. Deutschland braucht weiterhin große Mengen Erdgas. Pipeline ist ausgereizt, also brauchen wir LNG. Und damit sind wir automatisch bei den US-Amerikanern, wie in den vergangenen 4 Jahren. Ja, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Wollen wir als großer Importmarkt die Amerikaner unter Druck setzen und die LNG-Importe einstellen? Also Fragezeichen, ja. Wer hat da das größere Problem, um das mal auf den Punkt zu bringen? Der Lieferant oder der Kunde? Ich sehe eher die Gefahr, dass die US-Regierung auf die Idee kommt, LNG-Lieferungen in die EU zu reduzieren oder irgendwelche anderen beschränkenden Maßnahmen auszusprechen. Da will ich aber ehrlich gesagt nicht spekulieren. Aber als großer Importeur muss man sich mit diesen Unsicherheiten bzw. Risiken befassen.
Warum sollte die US-Regierung das machen? Was gibt es denn für alternative Regionen für die LNG-Exporteure?
Nochmal natürlich hier kein Alarmismus, erst recht nicht von mir. Experten stellen bereits in Frage, wohin denn die USA verkaufen will, ihr LNG, wenn die EU als Markt nicht oder weniger zur Verfügung stehe. China, Indien, alles nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Aber wie gesagt, für die EU, für Deutschland gilt doch, wir brauchen große Mengen Erdgas, ob es uns gefällt oder nicht, Lebenswirklichkeit. Und die großen Partner neben einer Reihe von weiteren sind bislang die USA und Katar. Und es ist ja auch nicht schwarz-weiß, liefern sie oder liefern sie nicht. Die Frage ist, können wir damit umgehen, wenn die Lieferungen eingeschränkt werden? Und in dem Kontext, aus Sicht der USA, müssen wir leider feststellen, dass aktuell im geopolitischen Spiel Dinge auf dem Verhandlungstisch liegen, die nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben. Und ich will das auch gar nicht politisch bewerten. Wer politisch verantwortlich ist für Erdgaslieferungen nach Europa, der muss sich das aber jedenfalls genau anschauen und eine Risikoanalyse mit Eintrittswahrscheinlichkeiten machen. Das ist Hausaufgabe.
Aber noch einmal, warum sollte die USA das machen? Das kostet sie eine Menge Geld. Vermutlich geht das doch in die Milliarden Dollar.
Ja, manchmal hilft Rückschau. Es war in den USA lange umstritten, ob das Schiefergas überhaupt exportiert werden sollte. Ja? Vor 10 Jahren wurde überhaupt erst der Export von LNG erlaubt. Auch unter Obama war das vorher nicht zulässig. Warum? Weil es die politische Sorge gab, dass ein LNG-Export die Gaspreise in den USA nach oben treiben würde. Also auch da politische Motivation letzten Endes. Also ich stelle mich hier jedenfalls nicht hin und sage, eine Begrenzung der Exporte aus den USA steht nicht im Instrumentenschrank der US-Regierung. Energy Dominance, ich hatte es gesagt, ja, und da muss man einfach sorgfältig zuhören.
Aber damit schädigt die Regierung doch ihre eigene, ach so wichtige Öl- und Gasindustrie.
Ja, der die Regierung mit Blick auf Venezuela ja angeblich gerade geholfen hat. Was passiert, wenn Exporte reduziert werden und nur zum Teil in andere Regionen geliefert werden? Die Erdgaspreise in den USA werden runtergehen. Und daher, das kann man sicherlich politisch auch aus Sicht der US-Regierung in gewohnter Manier offensiv angehen und rechtfertigen. Ja?
Ganz kurz zu den Preisen. Wie hoch sind die denn aktuell in den USA verglichen jetzt mit Europa?
Ja, also die Kältewelle lassen wir mal jetzt außen vor, die wir aktuell haben, um ein Gefühl für die grundsätzliche Situation zu bekommen. Also grundsätzlich liegen die Preise in den USA derzeit im Bereich von 3 bis 5 Dollar per MMBTU. Das ist eine Einnahme, mit der können wenige was anfangen. Das sind weniger als 15 Euro die Megawattstunde. Ja, also verglichen mit mehr als 35 in unserem Teil der Welt ist das natürlich ein erheblicher Abstand. Ja. Die erdgasverbrauchende Industrie in den USA wird ehrlich gesagt weiter fallende Preise natürlich gerne nehmen. Denn sie empfinden die gerade genannten Preise im historischen Vergleich schon sehr hoch.
Wäre denn eine Begrenzung der LNG-Exporte rechtlich denkbar? Die USA sind doch auch ein Rechtsstaat.
Ja, absolut. Und wir gehen mal als Optimisten auch alle davon aus, dass das so bleibt. Ich erwarte auch sicher, dass die geschlossenen Lieferverträge bedient werden. Aber was ist mit Erdgas, das noch nicht vertraglich gebunden ist? Also LNG-Exporte in Länder ohne Freihandelsabkommen benötigen eine Genehmigung des Energieministeriums, DOE. Ja, und dann schauen wir mal, wie DOE sich verhält. Wir haben in der Vergangenheit auch unter Präsident Biden gesehen, dass in die Exporte politisch motiviert, also politischen Gründen, eingegriffen wurde. Ja? Eines wissen wir. Bislang sind nur wenige längerfristige Lieferverträge von deutschen Importeuren geschlossen worden. Also nochmal, ich begebe mich hier auch gar nicht ins kurze Gras einer politischen Bewertung von Wahrscheinlichkeiten, was unter Präsident Trump denkbar ist und was nicht. Das überlasse ich den Politikbeobachtern, die sich hauptberuflich mit den Moves der US-Regierung befassen. Als jemand, der mit seiner Gashändlererfahrung in Risiken und Szenarien denkt, sage ich, auf dieses Szenario brauchen wir in Europa Antworten, ob ich Händler bin oder Politikverantwortlicher bin. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das auch die Regierungen hier so sehen.
Was hieße denn ein solches Szenario konkret für Deutschland? Ist das der Weg in die nächste Gaskrise?
Ja, ich hatte es angesprochen. Ne? Die Abhängigkeit rein volumenmäßig von den USA ist real. Wird dadurch automatisch die Versorgung kritisch? Also meiner Ansicht nach sicherlich nicht in einer Weise, wie es im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine, mit dem Ende der russischen Gaslieferung nach Europa war in 2022, 2023. Die amerikanischen Mengen für Europa sind aktuell erheblich geringer als damals die russischen. Aber das ändert nichts daran, dass der Markt natürlich massiv beeinflusst wäre, wenn US-LNG nicht oder nur reduziert den Weg nach Europa findet. Ja? Das verändert die gesamte Versorgungsdynamik und das würde natürlich auch höhere Preise hervorrufen. Mit den bekannten Konsequenzen für die Bezahlbarkeit von Gas und auch von Strom. Und schon diese Unsicherheit, ja, hilft nicht. Erst recht nicht, wenn es zu einer Krise führt. Und mein Punkt ist, da kann man nicht zuschauen, da muss man managen.
Ich habe durchaus den Eindruck, dass die Politik das sieht. EU-Chefin von der Leyen hat dazu in Davos ja gesagt, dass wir uns unabhängig machen müssen. Recht hat sie doch, oder?
Ja, und das hat sie erkennbar auch im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von US-LNG aufgebracht. Interessanterweise hat sie dann bei der Frage nach Lösungen auf erneuerbare Energien und auf Kernenergie abgestellt. Kann man, ehrlich gesagt, mit Blick auf ein Klimaziel, kann man das auch machen. Aber leider erklärt das überhaupt nicht, wie sie mit der Erdgasabhängigkeit umgeht. Und das bleibt dann eben unangesprochen. Und da fehlt mir leider der Wille zur Lösung. Und das ist eben auch politisch betrachtet nicht ganz neu. Die Befassung mit Themen der sogenannten fossilen Energie, erst recht die strategische Befassung mit Erdgas, wird in der Politik allzu gerne vermieden. Ja? Und dass auch die Verbraucher den Glauben daran verlieren, dass hier ernsthaft um bezahlbare und sichere Energieversorgung gerungen wird, also das überrascht mich dann eben auch nicht. Und wenn ich das darf, lassen Sie mich das echt noch weiterspinnen. Tagesaktuell reden wir über US-LNG. Machen wir uns nichts vor. Eine wirklich resiliente Gasversorgung hat auch Antworten auf andere Risiken. Nehmen wir Norwegen als großen Pipeline-Lieferanten und die Gefährdung der Pipelines durch Terrorattacken. Ja, die Risikolage hat sich verändert. Und was ich vermisse, ist das strategische Vorgehen bezüglich der Lieferresilienz. Bisschen zugespitzt. Ich sage nicht, dass gar nichts passiert, aber ich mache mir Sorgen, dass es nicht ausreicht.
Was schlagen Sie vor?
Die Risiken, glaube ich, sind verstanden. Da haben wir mal tatsächlich kein Erkenntnisproblem. Haben wir den Impact verstanden, wenn sich die Risiken verwirklichen? Ich glaube ehrlich gesagt, nein, nicht wirklich. Jedenfalls handeln wir in der EU und in Deutschland nicht ausreichend danach. Größere Lieferkürzungen würden 25% unseres Energiebedarfs direkt treffen und eben auch auf den Strommarkt abstrahlen. Ja? Und das haben wir doch in 2022 in der Gaskrise alles schmerzhaft gelernt.
Das ist die Problembeschreibung. Welche Lösungsansätze haben wir denn für Deutschland bzw. für Europa?
Ja, das stimmt. Haben wir ja hier im Podcast auch schon öfter mal diskutiert. Nicht? Also Deutschland braucht eine langfristige Gasversorgungsstrategie und dazu gehören Langfristverträge. Langfristverträge, die wir jetzt abschließen müssen. Politik redet zwar viel lieber über Erneuerbare und hält häufig jedenfalls jeden Gasvertrag dann für einen nicht gewollten Lock-in. Ja? Aber so löse ich doch das Problem nicht. Nichts zu tun ist keine Option. Übrigens geht es auch um Chancen, die sich aus solch einer Langfriststrategie ergeben. Zum Beispiel, was die Preise angeht. Und zum behaupteten Login. Wenn Erdgas verdrängt ist durch alternative Energien, durch neue Technologien, dann werden wir auch kein Erdgas mehr einkaufen. Und LNG aus Langfristverträgen kann man in andere Teile der Welt umleiten. Dort wird Erdgas auch künftig noch verbraucht werden. Also Lock-in sehe ich nicht.
Was meinen Sie? Alternative LNG-Versorger? Woher können wir das LNG denn beziehen?
LNG hat einen großen Vorteil. Es ist beweglich. Mit unserer Infrastruktur können wir also auch LNG aus weiteren Produzentenländern beziehen. Aus Katar, Kanada, Südamerika, aus Australien, aber auch aus Afrika, konkret Algerien, Ägypten, Nigeria, Mosambik. Teilweise, ja klar, sicher auch dort mit politischen Fragen, die sich da auftun. Aber die müssen wir uns eben stellen, strategisch. Mein Eindruck ist, dass Politik eine solche Debatte als unangenehm empfindet. Warum etwas strategisch angehen, wenn man es ja nur noch für den Übergang braucht? Und dazu sage ich, wer es sich so einfach macht, darf sich dann aber auch über Konsequenzen nicht wundern.
Nicht gut. Zurück zu den Gasmärkten. Sie sprechen LNG aus dem globalen Markt an. Was ist mit der europäischen Gasförderung? Pipeline-Gas aus Norwegen, aber auch Niederlande, Dänemark, Deutschland?
Norwegen bleibt noch lange unser großer Vorlieferant. Heute bei 40%. Und hoffentlich können die Produktion halten. Die Niederlande sind nach dem Ende der Förderung aus dem riesigen Groningenfeld als Produzent für Europa quasi weggefallen. Die heimische Förderung in Deutschland ist bei rund 5% des Bedarfs. Das sind die aktuellen Zahlen. Kämpft die EU für mehr heimische Förderung als Element einer Energieautarkie? Also von der Leyen Statement ist für mich jetzt schon ein Klassiker. Da werden strategische Fragen rund um die Erdgasversorgung schlicht ausgeblendet. Ja, und machen wir uns nichts vor. Von der Leyen steht doch mit einem solchen politischen Ansatz nicht alleine da. Wie antwortet denn die Politik in Deutschland? Da wird die aktuelle Unsicherheit bei der Gasversorgung in erster Linie als weiterer Beleg für die Dringlichkeit der Transformation genommen, jedenfalls von vielen. Das kann man so sagen, kein Problem, aber eine Lösung für eine bezahlbare Erdgasversorgung in der Übergangsphase und die dauert noch viele, viele Jahre, das ist das nicht. Ich sag mal ganz platt, Thema verfehlt. Ja? Und was ich aus der EU sehe, ist eben auch nicht ermutigend. Dort scheint es den Ansatz zu geben, der Öl- und Gasindustrie letztlich das Leben schwer zu machen. Ja? Regulierung zu Methanemissionen, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, die Verpflichtung zum Bau von CO2-Speichern nach dem Net Zero Industry Act. All das sind keine Maßnahmen, die man in dieser Form machen würde, wenn es sich nach Ansicht der Politik um eine strategisch relevante Industrie handelte. Um das mal wirklich zuzuspitzen. Und da habe ich die Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen noch gar nicht erwähnt. Da hat sich die EU insbesondere die Öl- und Gasindustrie vorgenommen, während andere Sektoren mal schlicht unbeachtet blieben.
Was denken Sie, warum wird da so vorgegangen?
Erdgas, Erdgasversorgung, heimische Förderung, das sind keine politischen Gewinnerthemen. Wer das Thema als Politiker pusht, wirkt rückwärtsgewandt. Also haben da die meisten am liebsten keine Fingerabdrücke drauf. Und diese Entfernung von den Notwendigkeiten führt dann leider nicht nur zum Bruch des Vertrauens bei der Öl- und Gasindustrie hier in Europa, sondern auch die großen Erdgasverbraucher erkennen das natürlich. Und die ziehen ihre Schlüsse für ihre Zukunft in Deutschland. Ja? Nämlich Einstellung des Verbrauchs, Verlagerung von Produktion. Und mein Eindruck, nicht einmal das scheint die Politik zu irritieren. Und das lässt mich dann ehrlich gesagt endgültig ratlos zurück.
Aber was können denn die Erdgasproduzenten hier in Europa ernsthaft noch leisten?
Das ist eine wichtige Frage. Also zunächst natürlich kann und darf sich jede Erdgasstrategie nur auf den Zeitraum beziehen, in dem wir Erdgas noch benötigen. Aber für genau diesen Zeitraum sollten wir dann auch anerkennen, dass wir den Wert der heimischen Ressourcen maximieren müssen. Denn das verschafft maximale Liefersicherheit, Stichwort Resilienz. Und dieser Ansatz ist bei mineralischen Rohstoffen übrigens völlig unbestritten. Und bei energetischen Rohstoffen wie Öl und Gas bleibt das strategisch unbeachtet, obwohl es sich um völlig vergleichbare Abhängigkeiten handelt. Nicht nur Norwegen, auch unsere Nachbarländer Niederlande, Dänemark haben Erdgaspotenziale. Auch das Vereinigte Königreich hat eine große Gasproduktion. Und zu Deutschland, also wer signifikant mehr deutsche Gasversorgung sichern will, da haben wir Potenziale, aber dann muss ich bereit sein, mir die Schiefergaspotenziale anzuschauen.
Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst. Wie soll das denn mit Schiefergas klappen? Fracking in Deutschland?
Das F-Wort der Gasindustrie, Frau Arns. Also erst einmal sollten wir alle emotional abrüsten. Alle Beteiligten, Politik wie Gesellschaft, sollten mehr in Alternativen denken, meines Erachtens. Wo stehen wir volkswirtschaftlich ohne, wo stehen wir mit einer Schiefergasförderung? Und dann können wir eine sachorientierte Diskussion über wirtschaftliche Optionen und natürlich auch über die Umweltverträglichkeit führen. Alles mit dem Ziel einer informierten Entscheidung. Machen wir das nicht und verharren wir da, wo wir jetzt sind, dann laufen wir meiner Ansicht nach Gefahr, dass wir uns in nicht allzu langer Zeit fragen, warum wir uns da so lange vor einen Karren eindrucksvoller Narrative gegen die Schiefergasförderung haben spannen lassen.
Aber mal realistisch. Kann man das gegen die Bevölkerung, gegen die Politik durchsetzen? Das ist doch in Deutschland nicht nur ein Narrativ, das ist Haltung. Da fühlen sich alle möglichen Akteure hintergangen, wenn da jetzt ergebnisoffen neu nachgedacht wird.
Nochmal. Deutschland hat sich vor 15 Jahren massiv politisch motiviert, hier in eine Ecke manövriert, aus der wir eben jetzt kaum noch rauskommen, obwohl wir wirklich eine andere Situation haben. Damals konnte man, fand ich irgendwo auch legitim, muss ich sagen, nach dem Warum fragen. Ja, wir hatten genug russisches und norwegisches Gas, die Preise waren unten. Und dann verfängt in der Debatte eben auch der legendäre brennende Wasserhahn, von dem mittlerweile jeder weiß oder jedenfalls wissen könnte, dass der mit Schiefergas gerade mal gar nichts zu tun hatte. Ja? Aber schauen wir auf hier und jetzt. Die Randbedingungen sind anders. Wir brauchen eine resiliente Gasversorgung und zum, betone ich ausdrücklich, ganz wichtigen Thema der Umweltverträglichkeit, ja, die ja auch immer mit den gleichen Argumenten in Frage gestellt wird. Folgendes: Die Expertenkommission Fracking, von der Bundesregierung eingesetzt, kommt in 2021 klar zu dem Ergebnis, dass sich die Risiken der Schiefergasförderung minimieren lassen. Und mit dieser Bewertung hat sich übrigens die Bundesregierung nicht auseinandergesetzt, obwohl sie nach dem Wasserhaushaltsgesetz eine gesetzliche Verpflichtung dazu gehabt hätte. Also, lass uns einfach mal die Fakten auf den Tisch legen und in Ruhe analysieren. Haltung alleine genügt mir da nicht mehr.
Zum Nutzen von Schiefergas. Ist das nicht eher Nutzen für die fossile Industrie?
Ja, also ganz ehrlich, soll ich mal sagen, auch über den Wert für die Gasproduzenten kann man doch diskutieren. Alles auf den Tisch legen. Deutschland, nur mal als Gedankenspiel, Deutschland könnte doch ein Konzept entwickeln, das den Wert des Erdgases im Endeffekt beim Staat lässt. Also wie mache ich das? Eine staatliche Firma würde die Förderlizenz erhalten. Die deutschen Gasproduzenten würden das Schiefergas dann gewissermaßen als Lohnproduzenten produzieren, denen man alleine die Kosten erstattet. Ja? Im globalen Kontext übrigens kein neues Konzept für die Förderung von Öl und Gas. Man muss sich mit solchen Fragestellungen einfach nur mal näher befassen. Also stellen Sie sich einfach vor, dieses dann günstig produzierte Gas könnte Staat für die großen Industrieverbraucher zur Verfügung stellen. Ohne Subventionierung, ohne Steuerzahler. Könnte man ja mal diskutieren, glaube ich. Fakt ist, nur dass hier keine Missverständnisse gibt, ich stelle hier keine harte Forderung nach dem Motto Deutschland muss. Wir haben da eine Option, die ist volkswirtschaftlich wertvoll. Und Deutschland kann natürlich sagen, wir wollen das nicht. Ja? Dann verzichten wir darauf, wieder 20% des Erdgasbedarfs heimisch und kostengünstig zu decken und so in einem globalen Markt mit allen Volatilitäten eben resilienter zu werden. Und natürlich leben wir dann auch mit den Konsequenzen. Hoffentlich auf Basis einer informierten Entscheidung und nicht allein als Haltung.
Ernsthaft, können Sie sich so eine Story vorstellen? Deutschland, Vorreiter beim Klimaschutz und Dekarbonisierung, steigt in die Schiefergasförderung ein, womöglich auch noch staatlich?
An dieser Frage scheitern viele. Und die Tatsache, dass das als Widerspruch empfunden wird, die belegt, dass wir die Herausforderungen von Klimaschutz und insbesondere der damit verbundenen Übergangszeit meiner Ansicht nach nicht voll durchdrungen haben oder jedenfalls nicht ernst nehmen. Sonst würden wir uns damit beschäftigen, wie wir bezahlbares Erdgas für die deutschen Verbraucher sichern, solange wir Erdgas noch nutzen. Nochmal, wir haben hier eine ernsthafte Option. Mir geht es darum, das nicht leichtfertig, faktenbefreit, schlicht zu ignorieren. Ich würde gerne in Zukunft eine historische Einordnung vermeiden, die dann etwa lautet: Deutschland hat in den 20er und 30er Jahren seine Gaspreise nicht mehr in den Griff bekommen, weil unter anderem heimische Potenziale bewusst ignoriert wurden. Und daher sind gewichtige Teile der energieintensiven Industrie aus Deutschland verschwunden. Zitat Ende. Der Verband der chemischen Industrie hat dieses Thema übrigens mittlerweile aktiv aufgegriffen und sich für Schiefergasproduktion ausgesprochen. Wir haben die Wahl.
Wie müsste denn ein politischer Ansatz für Schiefergas aussehen, der ernst genommen werden könnte?
Ah, Frau Arndt, diese Frage, die würde ich gerne mal von einem Politiker bekommen. Ich sehe zwei wesentliche Punkte, damit wir in eine zielgerichtete Diskussion kommen. Zum einen muss der Nutzen herausgearbeitet werden. Also was bringt es den deutschen Verbrauchern, wenn wir Schiefergas produzieren? Und zum Zweiten, ganz klar, mindestens so wichtig, müssen die Fragen zur Umweltverträglichkeit geklärt werden, weil da so viele lose Enden in der öffentlichen Debatte sind. Wenn beides zufriedenstellend geklärt ist, ja, und das bitte unpolitisch und faktenbasiert, dann kann man sich der Umsetzung nähern. Und an den Beginn einer solchen Analyse gehört die Feststellung, dass wir unsere Transformation und die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland gefährden, wenn wir die Erdgasversorgung nicht strategisch angehen. Und das sind zunächst einmal völlig unpolitische Überlegungen. Und ich stelle hier einfach mal die Frage, wäre das zu viel verlangt?
Unpolitisch, Herr Möhring. Das gelingt ja bei Fragen der Erdgasversorgung leider nur allzu selten. Ich nehme heute mit, Deutschland muss sich den globalen Herausforderungen der Gasversorgung stellen. Nicht zugucken, sondern eine echte strategische Ausrichtung entwickeln, die politisch eingebettet wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.